NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. November 1938. Die Judenpogrome in Deutschland.
Imo Moskowitsch war ein fröhlicher Mensch. Er drehte für das Fernsehen in den 60er und 70er Jahren Serien und leichte Filme. Max, der Taschendieb, die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger, Pumuckls Abenteuer. Die Nummer auf seinem Arm zeigte er niemandem. Er wollte keinen Vorteil ziehen aus seiner Leidensgeschichte in der Nazizeit. Nur eines kam vielen Kollegen seltsam vor. Moskowitsch hasste die Farbe lila.
Sie verursacht mir Übelkeit.
Denn damals in Auschwitz prägte sich ihm lila ein als die Farbe des Todes. Die Hautfarbe der Häftlinge, nachdem sie in den elektrischen Lagerzaun gelaufen waren.
Wenn sie an den elektrischen Zaun gegriffen hatten, die sich selbst umgebracht haben, das waren die ganze Sippen, die waren alle lila. Ja, und ich gehörte mal zu dem Kommando, die abzunehmen.
Das war der Höhepunkt des Grauens im Leben von Imo Moskowitsch. Das Grauen begann heute vor 75 Jahren, am 9. November 1938 im westfälischen Aalen. Imo war 13 und abends kamen die Nazischläger.
Die Haustür wurde aufgebrochen und plötzlich standen also sie alle im Flur. Wir hatten damals geschlafen, wir Kinder, und wir verließen unsere Schlafzimmer, aufgeschreckt durch die Rufe der Mutter. Und wie wir unten in die Halle, in die kleine Halle des Hauses kamen, stand das bereits voll von braunen Burschen. Und sie begannen zu zerschlagen, was überhaupt sich ihnen in den Weg stellte. Und als wir über den Hof gingen, wo die Synagoge stand, war bereits die Feuerwehr in voller Aktivität.
Am 9. November 1938 in der Nacht brannten im Deutschen Reich fast alle Synagogen und Bethäuser. Gleichzeitig, das konnte kein Zufall sein. Der Nationalsozialismus in Deutschland zeigte, was er war, eine Ideologie des Hasses, die auf Mord und Zerstörung ausgerichtet war.
Der Jude ist erfüllt von Rache und Hass und Lüge und Blutdurst, jawohl!
Das konnte jeder Deutsche im Radio hören, Robert Ley, Leiter der Deutschen Arbeitsfront am 9. November 1938, bevor die Synagogen brannten. Neu war diese Hassrhetorik nicht. Direkt nach der Machtübernahme 1933 hatte Propagandaminister Josef Goebbels bereits im Berliner Sportpalast gedroht.
Sie sollen sich hüten! Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden!
Der braune Mob wollte Taten sehen. Doch ein erster Versuch kam nicht gut an beim Volk. Der Judenboykott vom 1. April 1933. Es dauerte 5 Jahre bis zum Pogrom. Zunächst wollte Hitler seine Macht nach innen und außen absichern. Dazu passte keine Pogromstimmung. Anschließend wollte das Regime sich im Glanze der Olympischen Spiele sonnen. Auch da verbot sich ein offener Judenhass. Parallel arbeitete aber die deutsche Bürokratie an der Entrechtung der jüdischen Deutschen. Vor allem die Nürnberger Rassengesetze von 1935 machten aus Juden rechtlich Untermenschen. 1938 dann kam die Wende zur offenen Vertreibung und Enteignung, sagt Andreas Nachhammer, Leiter der Berliner Gedenkstätte Topographie des Terrors.
Da war natürlich ein Masterplan dahinter. Der Masterplan hieß ausplündern und verdrängen, soweit wie es geht.
Denn Hitler wollte Krieg. Krieg hieß Rüstung. Rüstung bedeutete leere Staatskassen. 1938 war das Deutsche Reich so gut wie pleite. Das fehlende Geld wollte man sich bei den jüdischen Deutschen holen, sie enteignen und vertreiben.
Dass eine Eskalation der Gewalt bevorstand, das war klar. Aber dass es zu diesem Pogrom geführt hat, das war nicht klar.
Ende Oktober 1938 ließ Hitler 17.000 Juden in einer Nacht- und Nebelaktion über die Grenze nach Polen treiben. Sie waren in Polen geboren, viele von ihnen lebten illegal in Deutschland. Da Polen ihre Einreise verweigerte, saßen sie fest im Niemandsland zwischen Deutschland und Polen. In Paris kaufte sich daraufhin der 17-jährige Herschel Grünspan eine Pistole. Er war mit einer betroffenen jüdischen Familie verwandt. Grünspan ging in die deutsche Botschaft und schoss dort auf den Diplomaten Ernst vom Rath. Dies Attentat war das, was Propagandaminister Josef Goebbels brauchte. Sein Rundfunk heizte die Stimmung auf.
Endgültig Schluss jetzt mit dem Märchen vom anständigen Juden. Wir brauchen keine anständigen Juden. Wir haben genug anständige Menschen in Deutschland.
Es folgte eine Mischung aus Pogrom von unten und Staatsterror von oben.
Der richtig brutale Antisemitismus wurde von unten getragen. Er war sozusagen ein Teil der Volkspartei NSDAP, ein Teil dieser Volksbewegung, ein Teil der Volksgemeinschaft.
Hitlers Staat war kein homogenes Gebilde, im Gegenteil. Es gab ungenaue Zuständigkeiten, ständig Machtkämpfe zwischen Bürokratien und Partei, SA und SS. Aber auch zwischen Personen, Himmler gegen Göring, beide gegen Goebbels. Ein permanentes Buhlen um die Gunst des Führers.
Es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, in diesem nazi-geprägten Deutschland gab es konkurrierende Gewalten, sondern es gab eine konkurrierende Gewalt. Das ist das A und O.
Am 9. November 1938 hatte Josef Goebbels die Nase vorn. Er will beim Führer punkten als besonders radikaler Judenhasser. In München, der Hauptstadt der Bewegung, sitzt die Parteiführung im Rathaus zusammen bei einem Kameradschaftsabend. In Gedenken an den 9. November 1923, dem Tag des missglückten Putsches gegen die Weimarer Republik. Hitler bekommt dort Nachricht aus Paris. Der Diplomat vom Rath ist nachmittags an den Folgen des Attentats gestorben. Goebbels und Hitler sprechen sich ab. Die versammelten Parteiführer in München telefonieren in ihre Heimatstädte. Nun werden die SA-Schläger losgelassen, meist in Zivil, berichtet Gedenkstättenleiter Andreas Nachhammer.
In den meisten Fällen, das zeigen auch alle Fotos, waren diejenigen, die Feuer gelegt haben oder sonst wie aktiv waren als Zerstörer, im sogenannten Räuberzivil. Das heißt, sie sind nicht in Uniform vorgegangen. Das wurde ja als spontane Volkserhebung sozusagen vertuscht.
In Aalen steht der 13-jährige Imo Moskowitsch vor den Schlägern. Mit seinen Geschwistern erlebt er eine traumatisierende Demütigung.
Man forderte uns auf, laut zu rufen, die Juden sind Mörder und Verbrecher. Und nach anfänglichem Stottern und Stocken wurden die Herren also aggressiv und wollten uns schlagen. Und dann begann meine Schwester Rosa diesen Satz, den wir Kinder dann irgendwie einfielen, also diesen Satz doch zu rufen, aus Angst geschlagen zu werden.
Wohnungseinrichtungen von Juden werden zerstört, die Synagogen angezündet, Geschäfte ausgeräumt. Aber in Aalen gibt es keinen Volksauflauf.
Als wir hier standen, hörten wir zwar das Scheppern von zerschlagenen Schaufensterscheiben, wir hörten hier und da Rufe, aber im Grunde war die Stadt unheimlich still in meiner Erinnerung, als ob die Stadt sich versteckt hätte.
Insgesamt starben geschätzt 400 Menschen direkt oder an den Folgen der Pogromnacht. Imo Moskowitsch war geschockt.
Und da war ich konfrontiert mit einem Menschen, den ich vorher lebend kannte, den man erschlagen hatte in dieser Nacht, an diesem Abend. Jemanden so erschlagen liegen zu sehen. Ich musste mich später daran gewöhnen, an diesen Anblick.
Es gab vereinzelten Widerstand gegen das Pogrom. In Berlin rettete ein Polizist die neue Synagoge an der Oranienburger Straße. Er gab der Feuerwehr Anweisung, den Brand im Gebäude zu löschen. Die Feuerwehrleute gehorchten der Autorität. In den folgenden Tagen wurden reichsweit etwa 30.000 jüdische Deutsche, vor allem Vermögende, in Konzentrationslager verschleppt. In Dachau lagen seit Wochen 5000 Häftlingsuniformen mit dem aufgenähten Judenstern bereit. Emil Kahlebach, der damals im KZ Buchenwald einsaß, berichtete, wie die eingelieferten Juden terrorisiert wurden.
Die kamen also in diese Baracken, grauenhafte Zug. In der ersten Nacht wurden sich 70 von ihnen geisteskrank. Die hat dann der Hauptscharführer Sommer persönlich mit der Eisenstange erschlagen.
Das Ziel war klar. Hitler wollte die jüdischen Deutschen loswerden und sie gleichzeitig berauben.
Die ganze Aktion war ja nur, wie sich herausstellte nachher, darauf gemünzt, den Juden einen solchen Schreck einzujagen, dass sie unter Zurücklassung ihres Vermögens Deutschland verlassen. Das war eine riesige Raubmordaktion.
Reichsmarschall Hermann Göring kassierte ab. Als erstes erließ er eine sogenannte Judenvermögensabgabe. Ausgerechnet die jüdischen Deutschen mussten in 4 Raten insgesamt 1 Milliarde Reichsmark aufbringen für Schäden, die Nationalsozialisten ihnen zugefügt hatten. Außerdem wurde die sogenannte Reichsfluchtsteuer so gestaltet, dass den Emigranten nichts mehr blieb. Görings einzige Kritik an der Pogromnacht: zu viele zerstörte Sachwerte.
Göring hat sinngemäß gesagt, mir wäre es lieber gewesen, er hätte ein paar hundert Juden mehr erschlagen und nicht solche großen Werte vernichtet.
Sein Widersacher Josef Goebbels konnte sich als eifrigster Judenhasser stilisieren. Mit Zynismus reagierte er auf Kritik aus dem Ausland.
Die Welt wird sich allmählich wieder über die Judenfrage beruhigen. Ich glaube es, ich hoffe es. Ich hoffe es vor allem im Interesse der noch in Deutschland zurückgebliebenen Juden.
Wer es noch schaffte, aus Deutschland zu fliehen, der konnte immerhin sein Leben retten. Im Krieg ging der Wettlauf der Nazi-Größen weiter. Wer war der radikalste Judenhasser? Himmlers SS plante und organisierte den Holocaust. Lauter als Himmler war Robert Ley 1942, Leiter der Deutschen Arbeitsfront, ein Alkoholiker, der unter Hitlers Adlaten zurückgefallen war und sich wahrscheinlich deshalb besonders wortstark gab.
Der Jude ist die große Gefahr der Menschheit. Es ist genauso, als wenn man die Läuse irgendwo in einen Käfig hineinsperren wollte. Sie finden auch einen Ausweg und kommen wieder unten hervor. Und auf einmal da glucken sie einen wieder und sind wieder da. Man muss sie vernichten, man muss sie ausrotten.
In der Pogromnacht 1938 waren die SA-Schläger losgezogen. Bei der Deportation im Krieg schlug die Stunde der Bürokraten. Zunächst holten Polizisten die Juden ab, Reichsbahnbeamte transportierten sie dann weiter Richtung Osten. Finanz- und Zollbeamte regelten den Verkauf des Hausrats und zogen alle Vermögen zugunsten des Deutschen Reiches ein. Jeder konnte zuschauen, betont Gedenkstättenleiter Andreas Nachhammer.
Der Raub, also die Arisierung, spielte sich dann wirklich vor aller Augen und ganz offiziell ab. Also die sind mit einem Köfferchen in der Hand bestenfalls weggegangen.
Die Pogromnacht hatte Familie Moskowitsch in Aalen noch unversehrt überstanden. Der Vater war schon nach Argentinien vorausgereist, doch für den Nachzug seiner Familie war es zu spät. Nur Imo überlebte. Bis zu seinem Tod im Jahr 2011 packte ihn das Grauen, wenn er an den Abtransport seiner Mutter und von 4 Geschwistern dachte. Sie fuhren 1942 ab, von Essen nach Auschwitz.
Es war ein ganz normaler Personenzug, vollgepfropft mit Essener Juden, von einer mit aufgepflanztem Bajonett bestückten SS-Mannschaft begleitet. Meiner weinenden Mutter riss der Schmerz des Abschieds einen langgezogenen Schrei aus dem Körper, der sich wie ein schriller, nervenzerfetzender Ton einer überdehnten Saite über den ganzen Bahnhof legte. Dieser Schrei hat sich in mein Hirn gebrannt und die unmenschliche Angst, die sich damit verbindet, verfolgt mich selbst in meinen zufriedensten Stunden. Ich höre ihn immer, immer diesen langgezogenen Schrei meiner Mutter, diesen Urschrei voller Todesahnung.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Judenpogrome, die am 9. November 1938 in Deutschland stattfanden. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.